Der schlimmste Satz, den ich kenne, ist, ja, das klappt eh nicht oder kannst du gleich lassen. Und das war früher quasi an der Maschine so. Dann hatte ich später in St. Gallen und an der AWTH und in Buenos Aires studiert. Dann war nichts mehr von wegen geht nicht. Also dann war das schon mal aus dem Weg geräumt. Aber später kamen dann die Kinder und ich war, ja, ich glaube, beruflich in dem Maße, in dem ich es schaffen wollte, sehr erfolgreich. Und dann ist mir wieder gesagt worden, ja, der Roman, ja, ist halt so. Es muss halt gucken, wie du es daheim organisierst und deine Frau. Und dann ist halt... Haushaltshilfe und das machen und deine Frau, die kann ja dann nicht arbeiten. Was macht denn Laura dann? Und für mich war das dann schon wieder so dieser gleiche Druckpunkt, dieses, nee, also komm, ihr könnt alle erzählen, dass es nicht geht, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass es trotzdem geht.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen
und Cesar Trautmann. Und wir haben heute Roman Geider bei uns in der Küche an den Mikros und wir haben deinen kleinen Schnuckel hier im Nebenzimmer, der wollte die Wohnung nicht verlassen.
Ja, er wollte also teilnehmen.
Genau, wir sind zwei Männer, zwei Frauen und Roman hat sein neuestes Buch mitgebracht, das heißt Working Dad und die Einführung ist, dass ich Michael bei euch im Podcast gehört habe im Januar auf Mallorca und Michael ist ja immer mal zu Gast irgendwo, ich höre nicht alles, aber das habe ich gehört und ich war, glaube ich, nach ein paar Minuten total hooked und dachte, boah, ihr stellt richtig geile Fragen, nicht nur an meinen Mann, sondern grundsätzlich diese ganzen Fragestellungen, wie kann ich heute sein als Mann und vor allen Dingen als Vater, wie will ich heute sein, was für ein Vater möchte ich sein und da haben wir jetzt heute eine Stunde Zeit, keine Ahnung, ob wir alles unterbringen, was uns so unter den Nägeln brennt. Und vielen Dank, dass du in Hamburg bist. Also wir haben dann kommuniziert, beziehungsweise mit deinem Podcast-Partner habe ich gesprochen, weil wir wahnsinnig gerne zusammensitzen tatsächlich. Und der sagte dann, weißt du, ich glaube, Roman ist im August oder im September sowieso in Hamburg und dann versuchen wir doch das einzutüten. Und so ist es jetzt. Herzlich willkommen, lieber Roman, bei uns am Tisch in der Küche.
Vielen Dank für die Einladung, Katinka und Cesar. Ja. Hat mich sehr gefreut. Und ja, du hast recht, wir stellen vor allem viel Infrage, glaube ich, auch im Podcast. Infrage. Nee, wir stellen nicht nur die Fragen, sondern wahrscheinlich stellen wir auch viel Infrage.
Infrage, jetzt habe ich es.
Genau, was Karriere und Vaterschaft angeht.
Ja, total toll. Wann hast du...
Wollte ich gerade sagen, womit hat denn das angefangen, das Infrage stellen?
Ich glaube, wie bei jedem Vater, oder? Mit der Geburt der Kinder. Hoffentlich mal.
Ist es vorher nicht?
Ich glaube nicht ganz so. Also es wird einem ja nicht so bewusst, dass es noch was anderes gibt, weil man kriegt schon so seinen Job und seine Karriere ganz gut hin in der Beziehung. Laura ist ja auch eine wirklich taffe Frau und auch erfolgreich in dem, was sie macht. Da ist ja nicht so, dass man dann quasi ohne Kinder jeden Tag aufeinander sitzt. Also man hat ja dann quasi auch viel sein eigenes Leben unter der Woche. Damals war ich noch jede zweite Woche international unterwegs und bin auf der ganzen Welt rumgeflogen. Und sie hatte halt auch damals noch Wirtschaftspsychologie studiert und war da Beratung in einem großen Konzern und hat für Vodafone und Deutsche Post Beratungen gemacht, zum Beispiel im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da war dann jeder unter der Woche ziemlich viel beschäftigt und wir hatten die Wochenenden für uns. Und das ist halt anders, als wenn du jetzt als Vater wirklich auch aktiv am Familienleben nicht nur teilhaben willst, sondern das ja auch mitgestalten willst und auf Augenhöhe mit der Partnerin quasi gestalten möchtest.
Ja, aber jetzt frage ich nochmal doof, weil ich mir einbilde, das irgendwie schon ganz viel gelesen und gehört zu haben, dass die Paare, die heute Eltern werden, dass die sich, also falls es nicht ein Unfall und eine Überraschung ist, dass die sich schon sehr rechtzeitig darüber Gedanken machen, also wenn wir Kinder bekommen oder wir wollen gemeinsam Kinder bekommen, wie machen wir es denn dann? Also wer arbeitet oder wer arbeitet nicht? Und
ist das nicht,
habt ihr es so gemacht, Katinka?
Theorie und Praxis. Also ja, in der Theorie hatten wir irgendwie eine Idee, wie wir es wollen, aber die Praxis sah dann ja ganz anders aus. Also auf das, was da kam, hat mich irgendwie keiner vorbereitet und diese Gespräche da auch nicht und die Theorie erst gar nicht.
Und dann die Praxis noch viel weniger.
Und die Praxis noch viel weniger. Und jetzt gut, man sieht ja auch, den Outcome ist jetzt nicht, glänzt sich jetzt nicht über. Aber Roman, wie war es denn bei dir?
Schnell wieder wechseln. Ich glaube, wir sind nochmal einen Ticken andere Generation. Also ich bin jetzt 40 geworden.
Ja.
Ich glaube, in den letzten 5 Jahren hat sich zu dem Thema mega, mega viel getan. Okay. Also jetzt, bin ich mir ziemlich sicher. Also die jetzt 25-Jährigen, die machen sich wahrscheinlich mehr Gedanken als ich dann quasi jetzt vor 5 Jahren mit 35.
Also wollte sagen, ich bin 25, vielen Dank für die
Frage. Also ich als älterer Mann dann quasi in dem Fall.
Was soll ich denn sagen? Ich habe das Gefühl, ich komme aus dem vorletzten Jahrhundert. Aber das kommt auch später. Jetzt du,
Roman. Nee, aber echt nicht. Also man ist da relativ naiv an die ganze Sache rangegangen. Und bei Laura und mir war es eh schon irgendwie das ganze Leben lang so. Also wir sind jetzt 14 Jahre zusammen, 10 Jahre verheiratet dieses Jahr. Mhm. Und das war dann auch schon früher so. Ich habe ja dann nochmal mit 27 studiert und sie war die Alleinverdienerin bei uns. Da haben wir uns da öfters mal abgewechselt quasi, was die Alleinverdienerrolle angeht dann quasi. Und dann war das für uns auch normal, dass wir das jetzt auch hinkriegen. Also ich war damals Student, sie hatte ein Auto, sie hat die Wohnung bezahlt und davor war es genau andersrum. Sie war Studentin, ich war noch damals Schichtarbeiter an der Maschine, ich habe die Miete bezahlt, dann wieder gewechselt, dann haben wir beide studiert, dann haben wir Kinder bekommen. Also wir haben uns so retrospektiv gar nicht die Frage gestellt. Wir wussten einfach, dass wir auf jeden Fall beide die gleichen Rechte und Pflichten haben im Endeffekt dann für die Kinder auch und dass jeder seine Art von Erfolg ausleben können sollte quasi, auch in der Beziehung. Ob es jetzt, sei es jetzt zu sagen, okay, ich möchte ein Jahr zu Hause bleiben, weil ich möchte die Zeit mit den Kindern genießen oder sei es jetzt, ich möchte jetzt selbstständig werden, so wie es Laura dann Anfang 21 gemacht hat, wo ich mich dann viel mehr um die Kinder gekümmert habe und dann wieder jetzt mit Buch bin ich jetzt wieder gerade wieder die letzten 3 Monate so ein bisschen mehr dran, deswegen konnte ich auch jetzt in Hamburg sein, weil Laura auf die 2 Jungs dann aufpasst und ansonsten ist viel Kommunikation, aber im Buch habe ich eher nochmal versucht, das so retrospektiv so, wie hat's denn geklappt, okay, was haben wir denn anders gemacht, weil währenddessen ist oftmals Survival Mode, so jetzt nach 5 Jahren würde ich sagen, ich konnte mich mal hinsetzen dann abends und ein paar Sachen aufschreiben, aber davor, also wir sind ja in Düsseldorf dann quasi angekommen und 3 Monate später sind die Zwillinge auf die Welt gekommen und die ganze familiäre Struktur war 500 Kilometer weit weg, also komplett Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin, alles weg und noch keine Freundschaften aufgebaut, also auch keine Babysitter, da heißt es eher mal überleben. Und dann eher rückblickend sagt man dann, okay, was haben wir denn gut gemacht, was hätten wir besser machen können? Und das habe ich halt auch ein bisschen ins Buch mit eingearbeitet. Aber nicht nur eben zwischenmenschlich in der Partnerschaft, sondern halt eben auch, was mit mir das gemacht hat, mit der Karriere halt. Quasi, dass ich davor natürlich gedacht habe, okay, jetzt übernehme ich hier den Europabereich von so einem großen Unternehmen. Und danach war, ich bin eigentlich genauso wichtig zu Hause.
Ja, also das Buch empfehle ich jedem.
Es ist ja noch gar nicht, also jetzt kommt es gerade raus, ne? Es kommt quasi, as we speak, wird es gedruckt, oder?
Wann kommt es an, wann ihr den ausstrahlt? Nächste Woche, 14.09. kommt es raus.
Ja.
Dann war es quasi vorletzte Woche oder irgendwie sowas.
Genau.
Rechnet selber.
Ja. Aber ich finde, da sind wahnsinnig viele Learnings drin und sehr, sehr klar strukturiert. Also ich habe es jetzt gestern einfach ein bisschen überflogen. Aber natürlich drängt sich die Frage auf, wann hast du denn das noch gemacht? Also, weil wenn ich mir das alles anhöre, auch deine Podcasts und in dein Buch schaue, und ich kann das ja auch noch erinnern, wie das war mit 2 kleinen Kindern, jetzt sind Zwillinge nochmal eine andere Kombo, aber wann hast du denn jetzt ein Buch geschrieben? Weil du machst Karriere, du bist ein Vater, du bist total präsent, musst du auch mal schlafen, oder?
Also rückblickend, ich glaube, nochmal würde ich es nicht schaffen. Das ist ja wie, wenn man so einen Marathon läuft und denkt so, das mache ich nie wieder. Aber ich bin ja damit irgendwie so, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, weil durch den Podcast, durch den Marius, bin ich ja zum Campus Verlag gekommen. Quasi die haben dann mich gefragt, ob ich ein Buch über das Thema schreiben will. Das heißt, ich hatte ja auch gar keine Zeit, drüber nachzudenken und habe dann einfach diesen Buchvertrag unterschrieben, weil Marius gemeint hat, hey, wenn du den jetzt einfach so kriegst, diesen Buchvertrag, dann mach das auf jeden Fall. So eine Erfahrung musst du mitnehmen. Und dann stand ich da mit dem Vertrag und ein paar leeren Seiten. Ich habe mir dann fürs Exposé noch Unterstützung geholt, dass ich die Kapitel ein bisschen strukturieren kann, also dass es nicht so wirr in meinem Kopf rumfliegt alles. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Und das Buch ist ja nicht so chronologisch. Ich habe dann quasi immer geschrieben, was mir leicht fällt. Und ich weiß nicht, für die schon mal ein Buch geschrieben haben, die ersten 100 Seiten, die gehen so einfach, dann hast du alles geschrieben, was dir so schnell einfällt. Und die restlichen 200 oder 120, die dann da drin sind, sind dann einfach nur noch echt harte Arbeit.
Okay.
Und die wirklich, ich habe, glaube ich, ein Jahr keinen Fernsehen Fernseher geguckt. Wir haben den Fernseher dann wirklich auch abgehängt und verkauft bei eBay Kleinanzeigen. Und dann war nichts Netflix, sondern abends eine Stunde lang schreiben. Und samstags haben wir es so gemacht, dass Laura, das war irgendwie gut, weil Laura hat ja in dem gleichen Jahr ihre Selbstständigkeit aufgebaut. Das heißt, ich glaube, sie war froh, dass ich nicht an ihr dranhing und sage, jetzt verbring mal Zeit mit mir abends. Sie wollte dann auch da wirklich Gas geben und was machen. Okay. Dann haben wir uns abends immer hingesetzt und noch 1,5 Stunden gearbeitet und samstags Babysitter und 3 Stunden WeWork-Büro. Laura am Laptop, ich am Laptop. Immer 3 Stunden, so dass einfach, das ist nicht so schlimm am Wochenende, da haben wir immer noch zwei fast ganze Tage mit den Kindern zusammen. Und die 3 Stunden haben wir dann jedes Wochenende dann gemacht. Und was noch war, zum Leid des Campus Verlags wahrscheinlich, ich habe nichts nochmal durchgelesen, ich habe nichts gelöscht, ich habe es einmal runtergeschrieben, habe es abgegeben im März. Sehr gut. Ja, ja, die Frau Hätjens vom Campus Verlag, die meinte dann zu mir, ja, ich musste da erstmal einen Sack voll Kommas verteilen, aber ansonsten es ging einigermaßen, also glaube ich, es war ganz okay, also es war brauchbar. Und so steht es jetzt da. Also ich habe viele, die schon ein Buch geschrieben haben, haben mir erzählt, die das löscht ja alles nochmal und schreibst dann nochmal. Ich sagte, ich habe keine Zeit, jede Seite ist Gold wert. Mhm. Ja, habe ich dann einfach so gelassen.
Okay, wow. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil so viele Impulse da drin sind. Also das Wort, was als erstes kommt, sind Vorbilder. Hast du Vorbilder in deiner Kindheit gehabt, also jetzt, die dir jetzt natürlich begegnet sind, seit du Vater bist, wo du heute sagen würdest, okay, der und der Vater von dem Freund oder der eigene oder der Onkel oder der sonst was.
Oder gar keiner.
Oder gar keiner. Aber wer hat dich da inspiriert?
Also ich glaube, mit Vorbildern tue ich mir mein ganzes Leben schon schwer, weil irgendwie du versuchst ja niemand anders zu sein, als du selber bist.
Und, ja,
aber du suchst es, genau.
Also viele Jahre suchst du ja.
Genau, so in Teilen, glaube ich. Also das habe ich schon von vielen anderen gehört. Du nimmst dir halt quasi von verschiedenen Menschen, was, wo du denkst, okay dass diese Art und Weise, die passt zu dir selber auch, die übernimmst du dann quasi. Und daraus wirst du wahrscheinlich dein eigener Charakter irgendwann mal. Aber was das Vatersein angeht, glaube ich, dass ich von meinem Papa zumindest gelernt habe, ehrlich und irgendwie fleißig zu sein, aber ansonsten in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Mein Papa hat gar keine Ausbildung. Der ist quasi aus Österreich, also ist jetzt nicht super weiter Migrationshintergrund, aber von Österreich hergekommen. Meine Mama war 16 damals und die sind zusammen hergezogen. Nach 4 Jahren kamen die Kinder und er hat dann einfach 30 Jahre in der Fabrik gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass du da irgendwie ein Riesenvorbild an Vater oder Karriere gehabt hast. Aber ich glaube, mir hat nichts gefehlt als Kind, aber es war jetzt auch nicht so ein, sagen wir mal, so ein aktiver Vater vielleicht, wie ich jetzt bin. Mhm. Aber es ist auch eine andere Generation. Also so, ich glaube, die Nachkriegskinder einfach, die sind ja selber wahrscheinlich nicht mit sowas groß geworden. Also ich mache meinem Vater da gar keinen Vorwurf.
Weil, was ist denn dein Vater für ein Jahrgang?
Der ist 56.
Okay. Mhm.
Ja, und ich glaube da, die sind einfach selber anders geprägt worden, aber ich glaube, wir sind die erste Generation, die freie Wahl haben. Und ich habe mir einfach selber darüber Gedanken gemacht, was für ein Vater willst du sein und was würdest du gern anders haben in deiner Kindheit, als du es selber hattest. Also mir hat es an nichts gefehlt. Wir hatten zwar jetzt nicht viel Geld oder so und auch keine irgendwie super Netzwerk oder sonst irgendwas, aber es war natürlich auch dann kein Druck da, jetzt irgendwie Abitur zu machen oder sonst irgendwie erfolgreich zu sein. Für meine Eltern war es genug, Ausbildung, Arbeitsplatz. Das war's. Der Rest war für mich. Und
das ist ja eigentlich auch ganz schön, was wenig Druck.
Ja, es ist auf jeden Fall, du musst ja aber halt selber deinen Weg finden und nach 6 Jahren Schichtarbeit, so wie ich es gemacht habe, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht an der Maschine, dann merkst du ziemlich schnell, ob du das willst oder nicht. Und
warst du dann mit deinem Vater im Kontakt? Also nach 6 Jahren, das, was er sein ganzes Leben gemacht hat, hast du dann gesagt, was mir reicht's? Also ich weiß gar nicht, wie du es gemacht hast, aber nach 6 Jahren, ich kotze jetzt. Ich mache was anderes. Wart ihr da im Kontakt?
Immer wieder, aber es war so ein schleichender Übergang, weil ich habe samstags Abitur nachgeholt, Maschinenbautechniker, das ging 3 Jahre. Also dann musste ich erstmal samstags hinsetzen und nach der Nachtschichtwoche oder Spätschichtwoche erstmal nochmal die Schulbank drücken.
Das heißt, dich hat es ab wann gelangweilt und du hast gedacht, okay, ich gehe doch nochmal in die Schule?
So nach 4, 5 Jahren. Okay. Dann bin ich samstags nochmal in die Schule, habe Abitur nachgeholt, das nachgeholt, dann kam die Wirtschaftskrise, dann hatte ich 3 Wochen Zeit, habe nichts tun müssen, im Anführungszeichen, habe Kurzarbeit gehabt, hat dann ein kleines Unternehmen im E-Commerce-Bereich mit einem Freund von mir aufgemacht und habe dann gemerkt, ich kann ja noch was anderes. Das ist, glaube ich, was oft fehlt, ist Möglichkeiten, sich auszuprobieren, einfach was Neues zu machen.
Ja, aber hat das auch mit deinem Elternhaus zu tun? Weil es hat ja auch mit dem Elternhaus zu tun, ob wir gefördert werden und ob das okay ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann zu sagen, ja, macht ja nichts, dann biegen wir halt nach links ab. Also wenn du nicht Gitarre spielen willst, macht ja nichts, kannst du ja Geige spielen.
Ich glaube, das war dann als ich die Ausbildung fertig hatte und einen Job hatte, war das vorbei mit dem, dass ich irgendwas jetzt daheim besprochen habe, was zu machen. Also da war dann auch die, glaube ich, einfach nicht mehr der Horizont dann vielleicht damals auch da, zu sagen, du könntest noch das machen. Also ich hatte nie jetzt jemand, der mich da berät. Mhm. Ich habe nur gewusst, dass wo ich dann als später Vater geworden bin, mit 35, dass ich einfach genauso wenig, wie ich es akzeptieren wollte, vielleicht an der Maschine zu stehen, genauso wollte ich nicht akzeptieren, jetzt als Manager dann zu sagen, ich muss jetzt auf die Familie verzichten oder meine Frau muss jetzt irgendwie an den Herd stehen und oder kochen und putzen und die muss das alles allein machen. Weil mir ist früher immer gesagt worden, das und das geht nicht. Und das war schon, das ist der schlimmste Satz, den ich kenne, ist, ja, das klappt eh nicht oder kannst du gleich lassen. Mhm. Und das war früher quasi an der Maschine so. Dann hatte ich später in St. Gallen und an der RWTH und in Buenos Aires studiert, dann war nichts mehr von wegen geht nicht, also dann war das schon mal aus dem Weg geräumt, aber später kamen dann die Kinder und ich war, ja, ich glaube, beruflich in dem Maße, in dem ich es schaffen wollte, sehr erfolgreich. Und dann ist mir wieder gesagt worden, ja, der Roman, ja, ist halt so, es muss halt gucken, wie du es daheim organisierst und deine Frau und dann ist halt... Haushaltshilfe und das machen und deine Frau, die kann ja dann nicht arbeiten. Was macht denn Laura dann? Ja. Und für mich war das dann schon wieder so dieser gleiche Druckpunkt, dieses, nee, also komm, ihr könnt alle erzählen, dass es nicht geht, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass es trotzdem geht.
Weißt du, woher die Voll Kraft kommt?
Weil das ist woher kommt auch dieser Satz?
Ja. Dieses, ja, weißt du, nee, anders, es ist anders.
Ich glaube, das ist rebellische ADHS-Kind, das ich war, dass ich sowieso Autorität für mich nie so einfach zu akzeptieren war. Also
bist
Schüler,
du auch ein Wassermann?
Nee, ich bin Krebs. Aha. Aber ich war immer in der Schule. Also ich hatte immer, ich glaube gar nicht.
Deine Augen strahlen.
Aber so eine 4 in Betragen kriegen, hat man früher zu mir gesagt, das geht gar nicht. Die Note gibt es da gar nicht. Aber bei mir gab es sie irgendwie immer, weil ich irgendwie nie sitzen bleiben wollte.
Das heißt, du hast dich noch von der 5 runtergearbeitet auf die 4, damit du nicht sitzen bleibst in Betragen, oder?
Ich weiß nicht, ob es die Note überhaupt in allen Bundesländern gibt, aber bei uns gab es noch, in Bayern bin ich zur Schule gegangen, da gab es die Note Betragen.
Nee, ich kenne das gar nicht. Was heißt das denn?
Naja, also wie du dich beträgst, wie du dich...
Ich glaube, ob du dich fügst, glaube ich.
Wie du dich verhältst.
Aha.
Also soziales Sein und Fleiß.
Good for me, dass es das nicht gab.
So Tugenden, so allgemeine deutsche Tugenden würde ich das mal nennen.
Das gab es, glaube ich, bei uns nicht, Gott sei Dank.
Ja. Ja, aber ich bin tatsächlich natürlich etwas angefasst. Deswegen frage ich auch, ob du ein Wassermann bist, weil die Wassermänner, die können ja überhaupt keine, also sage ich jetzt mal sehr allgemein, aber ich habe einen Wassermannsohn, der eben auch gekämpft hat mit, also das hieß dann nicht direkt ADHS, aber es ging alles in die Richtung. Und der war einfach irrsinnig rebellisch und immer gegen alles. Und wir haben auch eine Zeit lang gedacht, das wird auch nichts mit der Schule. Wussten aber nicht, was er dann sonst machen sollte, weil handwerklich war er damals auch nicht. Deswegen hat mich das schon auch berührt, als ich das in deinem Buch gelesen habe, dass du offensichtlich, genau wie unser Sohn, eine enorme innere Kraft hast, die dann sagt, ja, kann ja sein, dass es so ist, aber für mich gilt was anderes.
Kann man so sagen, ja, aber ich glaube, dass das ganz viel, bis du 25 oder so bist, haderst du da ziemlich mit dir selber, weil du versuchst, weil Menschen versuchen, dich in Schubladen zu pressen und du willst da aber nicht rein und hast das Gefühl, okay, wenn ich da jetzt nicht reinpasse, dann passe ich nicht in diese Gesellschaft oder so. Also du musst da auch wirklich versuchen, deinen Platz im Leben zu finden und ich glaube, gerade so mit dem Studium dann, also dass ich und später dann auch mit den etwas kreativeren Jobs, die ich hatte, quasi im Business Development war ich da in einem Schweizer Unternehmen und die haben einfach nur gesagt, carte blanche, du kannst jetzt hinreisen, wo du willst, aber finde uns neue Anwendungsmöglichkeit für diesen Technologiebereich. Mhm. Das war, ich bin Korea, Japan, China, USA manchmal am Stück darum geflogen und habe das gemacht und das hat super funktioniert. Und gerade wenn du dann wirklich gefunden hast in einen Bereich, in dem du richtig gut bist, wo du reinpasst, dann blühst du auf und davor bist du halt immer in dieser Box, wo andere dich versuchen reinzupressen. Und ich glaube, ich habe das im Buch in einem Kapitel beschrieben, das hat der Campus Verlag dann rausgestrichen. Das war, finde raus, was du wirklich magst. Mhm. Da gibt es ja so mehrere, der Malcolm Gladwell hat ja geschrieben in seinem Buch Überflieger, du musst irgendwie 10.000 Stunden einsetzen, um in irgendwas richtig gut zu sein. Und das fand ich irgendwie immer schrecklich, weil du kannst auch in irgendwas gut sein, was du nicht leiden kannst, wenn du das 10.000 Stunden machst, Klavier spielen, und du magst es überhaupt nicht, bist du wahrscheinlich auch gut, aber du machst es halt nicht mit so einer inneren Leidenschaft. Und ich habe versucht, viel auszuprobieren. Also ich habe wahnsinnig viel ausprobiert, das heißt jetzt Sportarten oder auch in Büchern oder in jedem Bereich meines Lebens versucht, viel auszuprobieren und dann rauszufinden, was ich wirklich kann. Also das würde ich wirklich auch jedem empfehlen, der vielleicht auch so wie dein Sohn jetzt nicht so richtig weiß, was er machen will. Einfach wirklich viele Praktikas machen, hier mal Freiwilligenarbeit, irgendwo mal reinschnuppern. Weil hätte ich damals durch die Wirtschaftskrise in 2009, 2010 nicht rausgefunden, dass ich im Vertrieb oder in dem Bereich viel affiner bin als in der Produktion, dann würde ich da jetzt immer noch stehen.
Mhm. Ja. Und du hast noch Geschwister, ne?
Ja, ich habe einen Bruder.
Okay. Und wie ist der so?
Der hat genau die gleiche Ausbildung gemacht, in der gleichen Firma, gleichen Job, hat danach die gleiche Weiterbildung gemacht und hat dann quasi das 4 Jahre jünger als ich. Und wir haben uns dann zu dem Thema natürlich ziemlich viel ausgetauscht, weil dann er hatte dann, glaube ich, in mir dann auch wieder ein bisschen einen Anker, wo er sich dann irgendwie über die Themen austauschen konnte. Auch sei es jetzt, wir hatten ja, es war nie ein Gespräch daheim irgendwie, wo man jetzt investiert oder wie geht man dann mit Geld um, wenn man es mal verdient.
Weil wenn da viel wäre.
Ja, in der Familie, wo du dann in einem Arbeiterhaushalt groß bist, da brauchst du nicht überlegen, oder investierst, das kommt in den Kühlschrank, was du investierst. Also,
ja.
Oder in die Miete vom Haus oder von der Wohnung. Mhm. Und deswegen genau solche Sachen, da hast du halt kein Netzwerk gehabt, das musstest du halt irgendwie selber aufbauen. Deswegen war es mir im Buch auch wichtig, auch wenn es Working Dead heißt, das ist ein Kapitel über Netzwerken, dass man einfach mal auch weiß, wie man neue Menschen kennenlernt und dass vor allem Netzwerken keine Einbahnstraße ist, dass es halt also dass man auch was geben muss und nicht nur nehmen in so zwischenmenschlich. Jetzt fällt mir kein Wort mehr dazu ein, aber ich übergebe wieder an dich.
Zwischenmenschlich ist immer gut, ist auch ein schönes Wort. Und ist dein Bruder dann wie du auch abgebogen?
Ja, der ist auch in Richtung Vertrieb abgebogen, ja.
Also auch und nochmal dann Abi nachgeholt und auch Studium und so weiter. Ja,
hat auch noch einen Master gemacht später, also ich bin richtig stolz auf den. Das steht auch hinten im Buch noch drin.
Okay. Und eure Eltern, sind die mega stolz?
Weiß ich nicht, die waren schon, deswegen war es vielleicht ein bisschen einfach für uns, weil die waren schon mega stolz, als wir eine Ausbildung gemacht haben und arbeiten gegangen sind und einen guten Job gehabt haben. Also wir waren so einen großen Mittelständler oder so in der Gegend bei uns, da war man froh, wenn man da drin war.
Ja.
Und da sind die meisten dann auch 40 Jahre geblieben. Die sind auch glücklich damit, ja.
Und können die jetzt folgen, also eurem Leben, weil ihr lebt ja, also ich weiß nicht, wie dein Bruder lebt, aber wirklich ganz anders im Zweifel als eure Eltern, so wie ihr groß geworden seid. Und da gibt es ja zwei oder mehrere Möglichkeiten. Gibt es ja auch Eltern, die da nicht mitkommen und denken, okay, die sind so abgedreht oder abgehoben, das ist uns jetzt zu anstrengend, wir lassen das jetzt mal mit dem Kontakt oder wir bleiben in unserem Feld und lassen die anderen mal da. Wie ist der Kontakt?
Ich glaube, das ist ganz normal, so wie in jeder Familie auch. Also wenn ich jetzt meinen Eltern erzähle, mal einen Podcast, dann würden die wahrscheinlich fragen, hä, was, wo?
Was ist das?
Und deswegen glaube ich so, das ist gar kein Thema, da mitzukommen bei uns, weil du hast ja daheim, redest du nicht nur über die Arbeit, was du da jetzt ganz im Detail machst, weil genau jetzt in unserer Gesellschaft ändern sich die Jobs so schnell, dass wahrscheinlich wir auch nicht mehr mitkommen, was unsere Kinder vielleicht mal machen. Mann.
Ich glaube, wohin du so ein bisschen wolltest, ist, du hast ja dein System, wie es war, hast du ja verlassen mit deinem Bruder zusammen, weil die Herkunftsfamilie jetzt mal nicht wertfrei eine einfache Arbeit gemacht hat und du bist da, hast diesen Rahmen gesprengt. Und ich glaube, es ist was anderes, ob also meine Eltern hören den Podcast oder hören den auch nicht, keine Ahnung. Die Frage ist, bewegen sich deine Eltern auch mit? Also in die Richtung, probieren die auch was Neues? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber nee, gar nicht.
Also die bleiben in ihrem System, aber bei euch hat sich auch nichts verändert dadurch?
Nee, überhaupt nicht, ja.
So, also die Liebe ist der gleiche, die gleiche, der Stolz ist der gleiche.
Genau, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich glaube auch.
Und von dir zu deinen Eltern? Hat sich da was verändert?
Ich glaube gar nicht. Also nicht was den Job angeht auf jeden Fall. Das sind eher dann mal, wenn du dich an Weihnachten mal wieder länger siehst, dann gibt es auch Streitthemen, aber es sind die gleichen wie früher mit 16 oder mit 20. Vielleicht nicht mehr das lange rausbleiben, aber ansonsten hat sich da nicht viel verändert. Ich glaube eher beim Freundeskreis, also dass du da, weil du sagst, was verlassen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so, wenn man sagen wir mal, in eine andere Richtung geht wie alle anderen, die man sonst früher kannte. Mhm. Und zum Teil auch vielleicht die Menschen, die es besser fanden, wenn es keiner schafft. Weil ich glaube, es ist manchmal schwierig für andere Menschen zu akzeptieren, wenn jemand sich da irgendwie hocharbeitet, weil das einem ja gewissermaßen so ein bisschen den Spiegel vorhält, dass man auch könnte, wenn man wollte. Also ich,
unbedingt. Also das macht ja auch Angst, ne? Dass du so steil gegangen bist, das macht ja Angst. Ganz viel
Angst, Scham, also.
Ja.
Aber ganz viele Menschen muss man auch einfach mal zufrieden lassen. Das muss auch gar nicht jeder Karriere machen, weil ich finde es immer manchmal komisch, wenn man in meinen Kreisen oder so, wenn es da Menschen gibt, die dann quasi über Leute reden, die vielleicht keine Ausbildung haben oder vielleicht jetzt im Lager arbeiten oder sonst irgendwo arbeiten. Jetzt nicht in meinem Unternehmen, aber außenrum, wenn jetzt zum Beispiel im MBA in St. Gallen oder so, ich glaube, da gibt es auch viele Menschen, die vielleicht noch nie in so einem Level gearbeitet haben und es schwer ist, sich dann in die Lage zu versetzen. Und oftmals habe ich gemerkt, dass manche Menschen denken, okay, der oder die arbeitet jetzt an dem Arbeitsplatz, weil sie nicht intelligent genug sind, um zu studieren.
Ich finde es völlig, Friederike hat das ganz schön gesagt in dem Gespräch, das ist eigentlich völlig irrelevant, was du machst, solange du liebst, was du machst.
Also genau.
Die Busfahrerin, die den Kinderbus fährt und jedes Mal, wenn ein Kind Geburtstag hat, da vorne die Riesenparty schmeißt und das einfach so sehr liebt,
das reicht es, ja.
Dann ist die 100% im richtigen Job. Also, scheißegal, ob die, keine Ahnung, dafür eine Ausbildung hat oder was auch immer.
So. Ganz genau, das meine ich auch. Aber das muss man halt eben, ich glaube, wenn man jetzt gerade Führungskraft ist von vielen Menschen, muss man das wirklich verstanden haben, dass man darauf guckt, dass die Menschen da arbeiten, wo sie wirklich ihren besten Impact haben, dass sie für sich selber auch glücklich sein können. Und natürlich auch, dass nicht jeder jetzt unbedingt nur den Purpose Arbeit haben muss. Dass es einfach auch sein kann, 9-to-5 und ich kriege mein Geld dafür und mein Leben findet daheim statt. Habe ich ja auch versucht, im Buch ein bisschen zu erklären, dass gerade Purpose, jede Firma wirft mit einem Purpose rum. Aber
jeder
ganz ehrlich,
Mensch mittlerweile, oder?
Ja, aber
wenn Caesar wird auch regelmäßig von mir damit beschmissen.
Aber guck mal, Katinka, wenn du jetzt deinen Purpose irgendwo hast und hast irgendwo Gespräche im Business und dann kommst du hier rein und dann rennt dir dein kleiner Sohn entgegen zum Beispiel.
Wo ist der Purpose?
Ja. Nein, das ist der Purpose. Dann weißt du eigentlich so richtig, was dein Purpose ist, weil der Rest ist natürlich auch manchmal Monopoly für Große. Also, aber Purpose ist wirklich daheim. Also Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen, Familie, die Kinder. Ich glaube, das hat viel mehr Wert und Substanz wie Firmen. Die können bankrott gehen, die können insolvent gehen, dann kann dein Purpose ganz schnell weg sein, aber im Zweifelsfall deine Familie hast du hoffentlich für immer.
Ja, das ist echt schön. Also hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich das auch bei verschiedenen Sachen jetzt bei dir entweder gehört oder gelesen, weiß ich nicht genau, habe, dass diese, dass du dich als Vater oder als Ehemann, dass das dein Hauptjob ist sozusagen und dass du, ist nicht dein Hauptjob?
Beides, du bist ja alles. Also ich möchte ja auch erfolgreich im Beruf sein. Das
ja,
ist nicht so,
aber dass es ist das nicht so, dass du eben, obwohl jetzt kommt die andere Frage, ich biege ab.
ja, erzähl mal weiter.
da bist du gefragt worden, was denn passiert ist, als du gehört hast, dass du Vater wirst. Und wenn ich das jetzt nicht falsch wiedergebe, dann hast du erstmal an den Job gedacht.
Ich habe erstmal Kinderwagen gegoogelt, was man da so kauft und was man den Kinderwagen und was wir brauchen, was für Betten wir brauchen.
Aber hast du nicht auch gedacht, okay, wie mache ich dann mit dem Job?
In dem Moment eigentlich gar nicht.
Ach so, gut, nee. Dann habe ich es woanders eingeparkt. Gut, also.
Beim Job bin ich da relativ offen mit umgegangen, weil wir sind ja nach Düsseldorf gezogen und 3 Monate später sind die auf die Welt gekommen, also quasi noch in meiner ersten 100-Tage-Phase. Und ich habe gleich jedem erzählt, dass ich bald daheim wahrscheinlich überhaupt keinen Schlaf mehr habe in 3 Monaten und dass ich da auch gebraucht werde. Und dann war das für alle Mitarbeitenden eigentlich klar, dass ich ein Familienmensch bin. Und jeder hat mich eigentlich schon immer nach den Kindern gefragt. Also ich habe es mir selber einfach gemacht, indem ich damit proaktiv und kommunikativ umgegangen bin, dass gar nie so irgendwie aufkam, dass ich jetzt irgendwie so ein Karrierist bin, der nur eben eine Karriere im Fokus hat, sondern die Leute haben dann schon immer gefragt, und wie geht's den zwei? Also es kam immer bei einem Thema und deswegen, das war auch ganz gut, weil damit macht man auch die Tür auch für die Menschen, die vielleicht auch über den Job oder über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit mir sprechen wollen, weil die betrifft es ja genauso, wie es mich betrifft. Und indem man als Vorgesetzter dann da genauso offen damit umgeht, ist es natürlich einfacher für jeden, das Thema anzusprechen. Mhm. Weil viele trauen sich das gar nicht. Also ich hätte das gar nicht gedacht. Also das, ich glaube, ich habe es im Buch geschrieben, über 35% der Väter und Mütter haben das Gefühl, sie könnten mit ihrem Vorgesetzten oder Vorgesetzten gar nicht über Vereinbarkeit sprechen. Hilfe. Und wenn das halt schon mal so 35% sind, dann die da quasi immer dann mit dem Bauchkrummeln zur Arbeit gehen, wenn sie wissen, ich muss heute, die Kita schließt heute um 12 und ich muss sie früher holen. Das muss nicht sein.
Nee, gibt dann auch ein Magengeschwür.
Ja, relativ irgendwann schnell. Wahrscheinlich.
Mhm, genau. Aber du bist damit, glaube ich, sehr gut gefahren und hast gute Erfahrungen gemacht, das immer zu kommunizieren oder zur rechten Zeit zu kommunizieren, dass dir das eben wichtig ist. Vater zu sein. Also hast du da jemals Gegenwind bekommen oder das Gefühl gehabt, ja, sorry, dann nehmen wir doch einen anderen?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist immer so, ich glaube, wenn der Erfolg sich da zusätzlich einstellt, dann wird das nicht in Frage gestellt. Ich denke, wenn jetzt zum Beispiel Unternehmensziele oder so nicht erreicht worden wären, dann wäre vielleicht der ein oder andere vielleicht auch auf die Idee gekommen, ja, vielleicht bist du mal, gehst du nicht ein, zwei Mal in der Woche die Kinder abholen vom Kindergarten, sondern bleibst lieber in der Arbeit. Aber ich glaube, ich habe einfach ein Arbeitsumfeld schaffen können, das halt auch viele Menschen glücklich macht und die dann einen besseren Job machen und dann wiederum quasi auch mit unseren Kunden und unser Unternehmen oder mein Geschäftsbereich eigentlich schon relativ wirtschaftlich sehr erfolgreich geworden ist.
Mhm. Ja. Und hast du das Gefühl, dass du dann doppelt leisten musst im Job? Ich glaube, dass Frauen das häufig haben.
Ich finde es faszinierend. Also ich sitze hier und irgendwie, es ist faszinierend. Männer, pauschal jetzt ganz gesagt, gibt es ja so Statistiken aus, Gehaltsverhandlungen. Die stellen sich halt bold hin und sagen, ja, das ist mein Satz, den koste ich und take it or leave it. Mhm. Frauen würden sich 13 Mal drehen und sagen, ja, vielleicht doch noch mal ein bisschen weniger und vielleicht hier. Also ich habe das Gefühl, du bist da mit einer Selbstverständlichkeit reingegangen, dass du für dich, oder dass das, was bei mir so ankommst, so sieht's aus, take it or leave it. Und deswegen passiert es auch so. Wohingegen die Frauen, die ich aus meinem Umfeld kenne, einfach so unfassbar kämpfen mit sich selber über diese Vereinbarkeit von beidem.
Ja, oder eben dieses, was ich jetzt fragte, mit muss ich doppelt so viel tun
ja,
im Job?
Ja, genau damit, deswegen kam ich da drauf, ja.
Hattest du jemals das Gefühl, dass du dann...
Nö, wahrscheinlich nicht, weil das ist ein Mann. Ja, nee, so, ja, also es klingt, nee, so, klingt so pauschal, aber also wie gesagt, aus den Gehaltsverhandlungen kenne ich das so ein bisschen. Es ist eine andere, keine Ahnung, Selbstverständlichkeit, Boldness irgendwie.
Angeboren?
Ja, Fragezeichen, keine Ahnung. Ich habe keine, so es ist nur, so kommt es bei mir an und ich finde es, würde mir wünschen, dass viele Frauen den Teil auch mehr zu sich nehmen, zu sagen, so sieht's aus und also ob das jetzt in der Beziehung ist, wo das gestaltet wird oder im beruflichen Kontext ist.
Ich glaube aber, die Männer sind gar nicht so bold, wenn es um das Thema Kinder und Care-Arbeit zu Hause. Also die können sich wahrscheinlich alles super hinstellen und sagen, das koste ich, aber ich muss heute früher gehen, ich hole die Kinder ab. Mhm. Ich glaube, da sind
und
die weniger bold.
Das ist das einfach nur, weil du Krebs bist und Krebse ihre Krebsfamilie lieben? Oder woher
kam
das?
Echt Familie.
Ja, ja, gut, da, an der Stelle bin ich gar nicht überrascht. Mhm. Ich habe ja auch einen Sohn und
Krebslein.
Viele Krebse im Umfeld, von daher damit vertraut. Und nichtsdestotrotz, also woher kam das, dass du das so für dich so selbstverständlich genommen hast, okay, so sieht's aus und...
Ich glaube, hätten wir ein Kind bekommen, dann wäre es wahrscheinlich sogar irgendwie, wären wir da wahrscheinlich auch in eine traditionelle Rollenverteilung reingerutscht. Dadurch, dass wir aber Zwillinge bekommen haben und wir 500 Kilometer weg von zu Hause waren, ich konnte gar nicht einfach sagen, nö, das ist mir jetzt egal, ich bleib da bei der Arbeit oder ich hole die Kinder nicht ab.
Und welchen Teil hat Laura dabei gespielt? Hast sie das eingefordert von dir oder war das also, du lachst,
ich muss so lachen,
ist das Grinsen?
Ja, wenn Laura halt so gar nichts fordert von mir, meine aktive Vaterschaft muss ich mir manchmal sogar eher erkämpfen.
Also sie hat das so offen lassen, hat gesagt, ja, arbeite oder sei zu Hause, ist mir egal, ich mach das schon, oder?
So auf die Art so, aber die ist aber auch der Mensch, die würde dann noch mehr auf sich aufladen, wie sie eigentlich tragen könnte.
Wow.
Also weiß, sie würde das einfach machen. Und ich bin aber eher so, da gesagt, ja, nach 2 Monaten, geh wieder ins Yoga, mach das, geh raus. Ja, die sind klein, aber wir haben den Kühlschrank, das Gefrierfach voll mit Muttermilch abgepumpt. Also geh einfach, geh auch wirklich 3 Tage weg. Also ich musste da eher rausschieben, anstatt dass ich da jetzt sagen muss, keine Ahnung, übernimm das alles. So, ich wollte das, also ich wollte das wirklich. Und ich habe im Buch ein paar Situationen auch beschrieben, wo ich einfach keine andere Jobs einfach, die ich hätte machen können, nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, nee, das Windeln wechseln und das ist wichtiger. Also ich muss da sein. Ich kann irgendwann anders auch nochmal mit später irgendeinen anderen Job vielleicht machen und nochmal anders durchstarten. Aber jetzt passt das Modell und deswegen verändere ich es jetzt nicht. Auch wenn wir dann, keine Ahnung, doppelt so viel Geld hätten, ist egal. Die Zeit von 1. bis 4. Lebensjahr oder so oder von 1. bis 10. oder die Anfangszeit vom Leben der Kinder kann man sich auch nachher später nicht mehr zurückkaufen. Du hast vorher Remo Lago angesprochen. Ich habe den im Buch einmal zitiert, weil er geschrieben hat, dass in den ersten 4 Lebensjahren von Kindern die 80% oder mehr als 50% waren es, glaube ich, diejenigen, die das Buch lesen, können es nochmal nachlesen.
Der hat ja Babyjahre, Kinderjahre, ja, genau. Teenagejahre, geschiedene Jahre. Also.
Aber 50% der Entwicklung durchmachen. Jetzt musst du überlegen, wenn du die 4 Jahre jetzt voll Gas gibst und Jobs hast, du schon mal 50% der Entwicklung deines Kindes verpasst. Und das war es mir halt nicht wert. Das ist einfach ist nicht wert. Und wenn ich zum Beispiel ein guter, engagierter, in dem Fall Vater, Mitarbeiter bin, dann bin ich es auch noch, wenn ich mal die Kinder abhole oder bin ich es auch noch, wenn ich in Elternzeit gehe. Und spätestens jetzt bei so einem Arbeitnehmermarkt, wo sich das Unternehmen gar nicht mehr leisten können, auf die Väter verzichten zu können, da akzeptiere ich doch lieber, dass jemand 6 Monate oder sogar ein Jahr oder länger als Vater Elternzeit nimmt, als dass ich jemand Neues suche, weil ich kriege den nicht auf dem Markt. Ich zahle das Doppelte dafür, ich brauche einen Headhunter dafür, ich muss die Leute einarbeiten. Dann müsst ihr sagen, ja klar, nimm Elternzeit, nimm 6 Monate, komm aber bitte glücklich und loyal wieder. Und das passiert aber nicht. Die Leute sind dann immer noch so, dass sie vielleicht sagen, ja, gab es bei mir früher nicht oder bist du sicher, dass du das machen willst? Denk an deine Karriere oder an deine Laufbahn. Wenn jemand länger Elternzeit nehmen würde, habe ich auf jeden Fall oft genug gehört.
Jetzt ich wollte gerade sagen, bist du belächelt worden auch von, ich sag mal, Männern oder anderen Kollegen?
Nicht vor mir. Aber natürlich, der eine oder andere schmunzelt natürlich auch, was machst du jetzt hier mit Working Dad Podcast oder Working Dad Buch schreiben? Da bin ich mir sicher, dass ich da ein bisschen polarisiere wahrscheinlich. Aber im Endeffekt ist es mir genauso wie egal, weil ich vor 15 Jahren habe ich an der Maschine polarisiert, weil ich irgendwie gesagt habe, ich mache jetzt was anderes. Und von dem her, da kann ich gut damit leben.
Im Umgang mit euren Zwillingen warst du ja von Tag 1 sehr aktiv dabei. Wann bist du das erste Mal an deine Grenzen gestoßen?
Mit den Kids oder mit dem Job? Mit den Kids jeden Tag. Mit den Kindern. Jeden Tag. Also bis jetzt.
Sind die eigentlich ein oder zwei?
Zweieig. Ja. Aber du stößt ja andauernd an deine Grenzen. Also das Alter ist ja ähnlich. Und das ist natürlich so zwischen 4 und 5, habe ich das Gefühl, so diese alles in Frage stellen und ja nicht tun, was die Mama sagt oder Papa sagt.
Kenn ich gar nicht.
Und das ist natürlich, da bist du, wenn du so ein bisschen, du willst ja die mitnehmen und denen erklären, warum sie was tun sollen. Warum schon wieder Zähne putzen? Das ist immer die Frage. Und du denkst dir so, 365 Tage im Jahr, morgens und abends. Ja, warum schon wieder? Ja, warum schon wieder? Warum schon wieder? Und du stößt da andauernd an deine Grenzen mit Kindern. Vorgestern war es so, ich habe einen der beiden in den Kindergarten gebracht und der andere war erkältet, den haben wir dann einen Tag zu Hause gelassen.
Ach du Scheiße.
Du kannst dir nicht vorstellen.
Alarm. Die Show ist übel, oder?
Also, ich habe schon nur lächeln müssen, wo ich mit meinem Lastenfahrrad da stand und der hat echt, der hat geschrien, als wenn ich ihn entführen würde. Ja. Er also in den Kindergarten musste und der andere nicht.
Ich gestorben. Ich habe tatsächlich meinen Sohn vorgestern angelogen. Er hat es natürlich auch gleich rausgefunden, aber ich habe gesagt, ja, deine Schwester geht auch in die Schule. Die war halt, lag hier zu Hause mit irgendwie Fieber und Erkältung und ich konnte es ihm aber nicht verkaufen, dass er für meinen Seelenfrieden jetzt leider in die Kita gehen muss. Also habe ich dann den Schulranzen gepackt, mir aufgesetzt, das Kind ins Auto gesetzt, gesagt, okay, ich bringe dich erst in die Kita und dann in die Schule. Genau. Ja, ich habe gelogen, aber ich bin im Kreis gefahren, was ging leider nicht anders.
Was machen die Zwillinge? Die sind in einer Gruppe. Und natürlich fragen dann alle gleich dann, ja, wo ist denn der? Was ist mit dem?
Ja. Und jetzt, wenn der andere auch noch Fernsehen gucken darf zu Hause, dann ja, ist die Eskalation ja perfekt.
Auch. Ja, vor allem bei uns, ja, sie sind ja auch richtig manchmal ein bisschen mies zueinander, wenn der eine dann am Fenster steht, so. Mhm.
Und winkt.
Kann jetzt keiner sehen, grinst und winkt, sagt tschüss, tschüss. Und fünfmal. Ja. Und dann denkst du so, der andere hält sich an dem Lastenrad fest und ich will die in den Kindergarten reinbringen. Er klammert sich dran fest und
schreit wie angestochen.
Ja, und du fühlst dich dann als grauenhafter, schlechter Vater. Warum kannst du es nicht einfach den auch daheim lassen? Und ja, du kannst andauernd an deine Grenzen. Ja. Mhm.
Aber eigentlich ist es doch, also ich fand es zumindest am Anfang noch schlimmer, egal jetzt ob Vater oder Mutter, dieses, wie ist das, mit zwei Säuglingen, welche Rolle hast du als Vater, als Mutter ist die Rolle ja eindeutiger, sage ich jetzt mal, einfach weil es durch die Biologie, du trägst sie aus, du bringst sie auf die Welt, du stillst, wenn wir jetzt mal den ganz normalen Ablauf so nehmen, da hast du nicht so viele Fragen. Oder du hast auch so eine, im besten Fall, so eine innere Sicherheit von, was brauchen die Kinder, naja, weil du ja auch physisch noch so eng mit denen bist, dass du genau weißt, wenn die so liegen, wenn die so brüllen, wenn die das haben.
Plus ist es ja auch epigenetisch, ob wissend oder nicht wissend, es ist ja weitergegeben durch die Frauen, wohingegen das Vatersein an sich in so einer involvierten Rolle gibt es jetzt noch nicht über Jahrhunderte und Jahrtausende.
Nee.
Ich weiß gar nicht, ob das evolutionsgeschichtlich so ist. Ich glaube, die Väter haben sich früher viel mehr um die Kinder gekümmert, glaube ich, in großen Familien.
Ja?
Also bestimmt mehr Zeit. Also wenn die
da gehst du jetzt aber noch eine Menge mehr Jahre zurück als
in den Höhlen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ja gut, du musst überlegen, wir als Menschen jetzt sind ja eigentlich so, ich glaube, biologisch die gleichen wie vor 9.500, 10.000 Jahren. Also so ganz anders sind wir ja wahrscheinlich nicht. Also so viel hat
das
sich
stimmt,
nicht
aber
geändert wahrscheinlich. Aber
die Aufgaben sind ja heute anders. Also die Männer waren dann im Krieg oder auf dem Feld oder weiß ich nicht, was die gemacht haben.
Weiß ich nicht.
Die waren ja mehr wo. Verteidiger
das,
und Versorger.
Das müssen wir irgendwann im nächsten Podcast
ja
dann wahrscheinlich
okay,
aufarbeiten.
Aber
interessanterweise
dich,
ja. Ich glaube, dass du, und da glaube ich, müssen die Väter auch immer dran denken, wenn wir Eltern werden und eine Frau ein Kind bekommt, die ist sie auch zum ersten Mal Mutter an dem ersten Tag.
Oh ja.
Die hat davor auch noch nie ein Baby gewechselt und eine Kinderwindel gewechselt oder gestillt oder ist ja auch wahnsinnig viel neu. Und wenn du da am Anfang ganz viel dabei bist als Vater, ist es, glaube ich, für beide genau gleich neu. Ich glaube nicht, dass du vielleicht bis auf das Stillen jetzt irgendwie eine andere quasi Veränderung durchmachst als die Männer. Also ich hab im Buch Quality versus Quantity in dem Kapitel darüber geschrieben, dass sich der Oxytocinspiegel bei Männern genau gleichermaßen verändert wie bei Frauen. Natürlich nicht während dem Stillen oder während der Geburt, weil dafür ist das Hormon ja auch nützlich dann quasi, um die Wehen auch mit einzuleiten. Aber danach kann sich der Vater quasi sein Oxytocin, sein Kuschelhormon genau im gleichen Maß verdienen wie die Frauen, wenn er nämlich quantitativ Zeit mit den Kindern verbringt.
Mhm.
Auch die Reaktion der Amygdala im Gehirn, Sauerstoffverbrauch ist genau gleich wie bei Müttern, bei den Männern, die mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und das haben sie rausgefunden, ich will jetzt nicht zu viel von dem Buch verraten, aber natürlich, dass sie auch gleichgeschlechtliche Paare untersucht haben, auch wo zwei Väter quasi ein Kind großziehen und haben gemerkt, dass der Vater, der mehr Zeit mit dem Kind verbringt, die gleiche Reaktion hat wie in klassischen Ehepaaren oder Paaren, dann die Frau, die gleiche Veränderung in der Amygdala. Mhm. Und deswegen glaube ich, Väter sind genau per se an dem ersten Tag genau gleich, könnten das Gleiche durchmachen, die Entwicklung. Machen sie vielleicht nicht, weil sie nicht die Zeit am Anfang verbringen. Aber ich glaube, die sind genau gleiche Eltern wie Mütter, dass da biologisch nicht viel Unterschied ist.
Ich kann das so nicht, jetzt Stand heute nicht so unterschreiben, aber ich finde es ein spannendes Konzept.
Aber ich kann das so.
Also I get the idea. Jetzt bin ich da in dem Thema nicht so tief drin, also da müsste ich mich selber einmal noch eingraben, weil ich glaube einfach, dass ich bei der Frau, also dem Teil kann ich gut folgen.
Ja, das
Und das würde ich auch sofort so unterschreiben. Und gleichzeitig, warum kriegen dann nicht auch die Männer die Kinder? Also,
weißt das du, geht ja, aber das Bounding am Anfang, das ist ja kein,
genau,
kann der Mann auch haben.
Ja, so, verstanden, aber es muss ja irgendwie Unterschiede oder Ergänzungen geben. Der macht das eine, der macht das andere, die macht das eine, die macht das andere. Da hatte ich gerade so ein bisschen. Und an der Stelle, dass sich bei der Frau rein körperlich, hormonell ja auch so viel durch eine Geburt verändert.
Und eine Schwangerschaft.
Und auch die Schwangerschaft. Wo ich nicht sagen will, bei dem Mann verändert sich nichts, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das passiert auch gleich einmal anders, auf einem anderen Feld. So, nichtsdestotrotz gehe ich grundsätzlich mit dir mit.
Ich glaube, nach einer gewissen Zeit, also ich bin, wenn hier ÄrztInnen zuhören, gerne mal noch am besten bei euch irgendwo einen Kommentar oder eine E-Mail an euch schreiben, wie es dann genau, wie die das sehen. Also mich würde es auch nochmal interessieren. Ich habe 2 Studien ins Buch mit aufgenommen. Mhm. Habe es natürlich auch durch eine Ärztin checken lassen. Ich habe mir ja nicht die gleichen Studien selber durchgelesen und mir meint, ich habe es schon durchgelesen, aber natürlich kann ich es nicht so beurteilen wie jemand, der Medizin studiert hat. Aber die meinte auch, ja, das passt, das hat Hand und Fuß.
Also da,
aber bin gespannt, was die Menschen sagen.
Also da wäre dann die Anschlussfrage, wenn du jetzt ein Wochenende mit deinen Kindern alleine warst, das hast du ja auch gemacht. Und dann,
eine Woche.
Oder eine Woche auch. So, und dann kam Montag, Montagmorgen und du bist wieder ins Büro gegangen. Haben dir die Kinder gefehlt? Also gibt es da irgendwie, kannst du es noch erinnern oder wie das ist, wenn du zu lange von denen getrennt bist? Weil ich kann das erinnern, dass das wirklich physische Schmerzen waren, also oder so, dass ich mich auf gar nichts konzentrieren konnte, weil ich eigentlich immer noch in diesem Feld mit den Kindern war und würde mich jetzt interessieren.
Ich glaube, das kannst du dir verdienen und ich glaube, das ist genau das, was ich gemeint habe in dem Kapitel, dass wenn du natürlich diese gleichen, die quantitativ auch viel Zeit mit den Kindern verbringst, dass sie dir dann automatisch mehr fehlen. Wobei du glaubst, wenn du gleich Business as usual machst nach der Geburt wieder zum Beispiel und dann irgendwie reist und nur im Büro bist, dann wirst du diesen Schmerz nicht fühlen, weil du diesen Oxytocinspiegel, die Veränderung in der Amygdala, das alles gar nicht durchmachst. Also wirst du wahrscheinlich diesen Entzugsschmerz nicht spüren.
Spannend.
Und ich glaube, gerade deswegen ist so wichtig, dass jetzt so 2 Wochen Väterschaftsurlaub nach der Geburt oder so, dass die Leute wirklich das tun wollen oder fast noch ein bisschen dazu motiviert werden, das zu machen, weil das später quasi, du willst dann gar nicht mehr so viel weg. Und ich glaube, das hat man viel am Anfang der Corona-Pandemie gemerkt, wo die Väter mal gemerkt haben, was sie verpassen. Und bei ganz vielen Vätern, die haben zu mir
viele
gesagt...
Viele wollen auch weglaufen dann.
Zum Beispiel, ja.
Genau.
Aber bei manchen ist es auch so, die sagen zum Beispiel, hey, jetzt ich will jetzt nicht mehr so wie vorher reisen. Ich will nicht mehr so viel weg, weil ich gesehen habe, wie schön das ist, auch einfach Mittagessen zusammen mit der Familie, das ja dann möglich war. Mhm. Und ich glaube, da haben viele gemerkt, was denen eigentlich entgangen ist in der Zeit. Viele kleine Dinge. Natürlich bist du am Montagmorgen manchmal auch froh. Also ich habe schon manchmal zu Leuten gesagt, hey, ich bin froh, hey, jetzt im Büro hier, das fühlt sich an wie Urlaub.
Herrlich.
Das kann ich sagen.
Ja doch,
it's true. Also ich würde es auch, dieser, um deine Frage auch nochmal von meiner Seite zu beantworten, ich würde es 100% unterschreiben. Ich habe ja auch einen Vater, einen getrennt lebenden Vater von den Kindern, der sich gleichermaßen um die Kinder kümmert, wie ich das tue. Ja. Und wenn der die Kinder eine Woche nicht hat, der vermisst die bis durch die Decke. Mhm. Also ich tue das nicht weniger und er auch nicht. Da gibt es keinen...
Für euch beide ein Thema,
das,
ne?
Das ist für uns beide ein gleich großes Thema. Mhm. So, vielleicht war das Loslassen am Anfang, ich sag mal, dadurch war das Loslassen von mir als Mutter durch den körperlichen, durch die Geburt und das Körperliche war das nochmal was anderes.
Mhm.
Und gleichzeitig so das Vermissen ist exakt dasselbe oder die Gefühle.
Mm. Schön.
So, von daher, was du beschreibst da mit dem, ich kenne die Fachbegriffe nicht, mit der Amygdala und so weiter und Oxytocin, kann ich schon gut mitgehen, dass das so ist. Ja.
Aber ich glaube, man muss es sich als Vater verdienen, ja? Entzugserscheinungen, ja.
Mm. Was muss denn passieren? Was muss denn passieren grundsätzlich, dass das mehr, also, dass es mehr.
Väter sich mehr trauen?
Ja, dass Väter sich mehr trauen auch vielleicht, da alte Schuhe abzulegen und neue Wege zu gehen, eigene Wege zu gehen. Muss ja auch nicht. Nicht jeder ist vielleicht der geborene Vater. Und ist vielleicht, manche sind sicherlich auch besser in der Karriere und im Geldverdienen.
Was muss aber da würde ich ein Fragezeichen machen.
Ja,
also aber es geht ja eigentlich um das Herz zu öffnen.
Ja, vielleicht.
Darauf lässt du
vielleicht
dich.
Vielleicht schafft man das auch.
Da sind die Männer grundsätzlich ja super drin.
Ja, genau.
Schafft der ein oder andere das auch im Job. Also, was muss passieren, dass das Thema noch mehr, ist ja ein Tabuthema auch nach wie vor. Also.
Ja?
Ja, finde ich schon.
Ich habe ein Buch darüber geschrieben, also von dafür nehme ich mich da mal aus. Aber ja, es ist ein Tabuthema, aber gerade deswegen ist wahrscheinlich die Antwort darauf Kommunikation, also darüber sprechen. So wie der Michael zum Beispiel bei uns im Podcast zum Beispiel darüber sprechen, ja. Auch, dass Leute darüber sprechen, dass sie es gerne gemacht hätten, früher Elternzeit zum Beispiel. Auch, dass Leute, die es vielleicht jetzt nicht mehr betrifft, die sagen, hey, früher hätte es das gegeben, ich hätte es gemacht, ich hätte es mir gewünscht, aber es ging halt nicht. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo das absolut möglich ist, sogar gesetzlich gar nicht möglich ist, das zu verhindern.
Ist das das, was quasi aus, ich sag mal, der ganzen, ich werfe das jetzt mal in einen Pott, New Work, Digitalisierung etc. pp., ist das das, was daraus entsteht, dass wir die Chance haben, da auch mehr Zeit zu verbringen?
Das mit Sicherheit.
Also weil wir Sachen effizienter nutzen können und so weiter und so fort. Also ist das das Geschenk hinten raus, in Anführungszeichen?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du denken, dass du alles erreichen kannst und alles machen kannst, wenn du auch noch ein Vater sein willst. Mhm. Da reicht auch kein New Work aus, um zu sagen, dass du jetzt DAX-CEO werden kannst oder CEO-in und noch viel Zeit mit deinen Kindern haben.
Das heißt, das geht nicht. Das heißt, du kannst nicht CEO werden und gleichermaßen dich um die Familie kümmern.
Ich würde es gern sehen. Also ich habe in meinem Buch den Herr Klein von SAP zitiert. Der nimmt das Thema schon ernst. Aber mal gucken, wie weit das überhaupt lebbar ist in so einer Rolle. Das ist halt die Frage. Aber ich würde gern mal mit jemand sprechen. Ich meine, ich glaube, von den DAX-CEOs, wo halt die meisten Männer sind und dann auch Väter oft, hat sich natürlich auf die Anfrage vom Handelsblatt mal, was ist zum Thema Vereinbarkeit, natürlich keiner geäußert. Das ist eben auch schon so eine Frage. Und ich war auch schon mit Headhuntern in Kontakt, die mir gesagt haben, ja, wenn sie das jetzt machen, dann ist das der Schritt nächstes, also in Richtung DAX-Vorstand irgendwann. Da geht das nicht mehr. Also da müssen sie dann irgendwie ein Setup für zu Hause aufbauen mit einem ganzen Orbit um einen herum, also mit Haushaltshilfen und
Also ist es Karriere oder Kind?
Ich glaube, in manchen Karrieren, ja, du kannst ja aber eine richtige für dich aussuchen. Und ich glaube auch, was bedeutet Karriere? Das ganze erste Kapitel von mir geht darüber, was bedeutet Erfolg für dich?
Was bedeutet Erfolg für dich?
Für mich bedeutet Erfolg, dass ich Einfluss habe auf das, was ich mache und Einfluss auf die Menschen, die mit mir und für mich arbeiten. Das heißt, eine gewisse Selbstwirksamkeit brauche ich. Mhm. Dass ich nicht jetzt zum Beispiel vielleicht von Aktionären und von allem hin und her geschoben werde, was ich tun muss, sondern dass ich
also selbstbestimmt.
Selbstbestimmt zu sein und auch für andere Menschen Selbstbestimmung zu ermöglichen in meinem Bereich. Und gleichzeitig aber noch so für meine Familie da zu sein, dass ich das Gefühl habe, ein guter Vater zu sein. Und das ist natürlich super individuell. Also keiner wird in dem Buch irgendwo den Satz finden, mach das und das und du bist ein guter Vater. Weil ich kann für niemanden die Frage beantworten, und was ein guter Vater ist. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall hinarbeiten, dass jemand sich reflektiert, was denn zumindest Möglichkeiten sind, herauszufinden, was für eine Art von Vater man sein möchte.
Es gibt ja diesen Begriff von einer, den liebe ich, von einer ausreichend guten Mutter. Die muss es auch für den Vater geben, also einen ausreichend guten Vater, weil natürlich, also finde ich mich immer gut in meiner Rolle? Nein. Ja. Also es gibt so viele Tage, wo ich einfach sage, wo ich abends im Bett liege und denke mir, fuck, du hast es einfach heute voll verkackt. Aber das im Gro sage ich, ich bin eine ausreichend gute Mutter. War dein Vater ein guter Vater?
Ich glaube ja. Also ich hatte keinen anderen.
War er für dich ein guter Vater?
Ja. Als Kind auf jeden Fall. Im Erwachsenenalter ist es dann halt so, dass man sich manchmal jemand gewünscht hätte, der ein bisschen mehr Ratschläge für das, was man gerade macht, geben kann. Aber das war natürlich über dem ganzen Horizont, weil auch kein Netzwerk da war. Dann waren auch keine Onkel oder Freunde da, die das übernehmen konnten. Mhm. Und da vielleicht dann hat es ein bisschen gefehlt. Aber doch, ich würde sagen, er war ein guter Vater oder ist ein guter Vater. Gott sei Dank habe ich ihn noch.
Mhm. Naja, es ist auch immer, es geht so ein bisschen um die innere Kindarbeit, die eigene Vaterschaft für sich übernehmen. Wenn, ich sag mal, die Eltern, dann sind die Kinder irgendwann aus dem Haus, haben ja dann auch ihren Job getan.
Also ich habe im Buch einen Teil von der Sandra Konrad übernommen. Das Buch heißt, es bleibt in der Familie. Habt ihr beide gelesen, oder? Ich weiß nicht, aber es auf jeden Fall sollte...
Ist ja eine Hamburger Therapeutin.
Es sollte jeder lesen, glaube ich, toll, der Kinder hat, weil da wird ganz viel darüber gesprochen, auch was du tunlichst vielleicht nicht tun solltest, um deinen Kindern vielleicht was zu ersparen, was du durchlebt hast zum Beispiel jetzt. Mhm. Und da geht es viel darum, über Erwartungshaltung an deine Kinder zum Beispiel. Und bei mir war keine Erwartungshaltung da, also habe ich da auch keinen Druck. Und bei mir war, wenn ich Liebe erfahren habe, dann war die auf jeden Fall nicht an irgendwas gebunden. Und das ist, glaube ich, schwierig.
Ziemlich entspannt ist,
ja, das,
ne?
Ist dann ausreichend entspannt. Also du musst ja, um vielleicht, also für mich war ein guter Vater, also nicht ich als guter Vater, sondern für mich war mein Vater gut genug, wenn er da war und sich mit mir beschäftigt hatte und liebevoll mit mir umgegangen ist. Und das, glaube ich, das reicht schon aus. Also du brauchst, man meint ja immer, man braucht das und dies bieten und das jenes bieten. Und ich glaube, so viel braucht es gar nicht, um
jetzt. Ich glaube, das ist alles, also ich meine, das ist, ich glaube, es ist alles irrelevant. Also eine größere Wohnung, größeres Haus, größerer Garten. Also das ist ja, man kann das ja ins Unendliche denken. Am Ende geht's, oder jetzt im Außen, geht es darum, wie ist die Beziehung? Also wie beziehen sich die Kinder auf einen und umgekehrt? Wie war denn deine Mutter? Die ist irgendwie noch gar nicht vorgekommen.
Ja, ganz normal, also so wie man sich es klassisch in der Rollenverteilung vorstellt. Immer ja, da, immer
weiß nicht,
gekocht,
wer ist denn Mann und wie ist er? Also, ja.
Hausfrau. Sie war Hausfrau und Mutter und war immer da. Eigentlich die meiste Zeit, wenn ich an meine Kindheit denke, sich um uns gekümmert. Also mein Vater auch als Schichtarbeiter quasi, der war ja dann, wenn er Spätschicht hatte, dann war der weg über die Woche, und wenn er Frühschicht hatte, dann war er natürlich, nachmittags hat er geschlafen dann noch ein bisschen. Also eigentlich war es eher die Mutter, die uns quasi dann überall hinbegleitet hat, gekocht, uns aufgefangen und getröstet, wenn wir hingefallen sind. Und da war sie eigentlich immer da. Und da wollte ich eigentlich immer hin. Also als Vater war das für mich so.
Du bist ein Teil von ihr dann
auch ein Stück weit. Also ich wollte immer ein Vater sein, zu dem die Kinder gerannt kommen, wenn sie hinfallen. Weil das war für mich so ein Prädikat. Wenn die dann nicht zur Mama, nur zur Mama rennen, sondern auch von mir getröstet werden, dann glaube ich, dass es, dass ich meinen Job richtig gemacht habe. Dass ich so vertrauensvoll bin, dass selbst wenn ich mir jetzt das Bein blutig schlage, dass ich dann die Anlaufstation bin. Weil da habe ich das Gefühl, dass manchmal, da scheiden sich dann die Geister, oder beim ins Bett bringen zum Beispiel, wer das dann machen darf. Und da, das ist so mein Prädikatssiegel, wo ich mir selber auf die Schulter klopfe und sage, ja, ich glaube, ich bin ganz okay. Wenn,
ausreichend
guter. Ausreichend guter Vater, ganz genau. Aber gerade wenn nochmal um auf das Buch von der Sandra Konrad zu kommen, was halt, glaube ich, verdammt wichtig ist, ist dieses, dass Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Also nicht dieses, ich leiste, also bin ich. Und wenn du das dann natürlich später mitnimmst, kannst du da auch viel kaputt machen an deinen Kindern. Also spielst gut Geige, dann lobe ich dich. Oder aber ansonsten kriegst du eigentlich keine Liebe von mir. Aber nur wenn du das und das gut kannst oder das und das gut machst, diesen Druck, glaube ich, der ist super schädlich. Und das habe ich halt auch so ein bisschen beschrieben. Weil wenn du natürlich deinen Kindern vorliest, dass du jeden Tag keine Zeit für die hast und immer nur am Laptop sitzt und auch abends beim Abendessen dann quasi nicht da bist und auch noch den Laptop auf hast und nebenher aufs Handy guckst, dann lebst du denen das natürlich vor, dass der Job wichtiger ist als sie. Und das ist natürlich auch eine Aussage.
Alles andere, klar. Weil nochmal zu dem, was du eben sagtest mit, ich will, dass die Kinder gleichermaßen zu mir kommen, wie auch zu der Mutter, wenn die hingefallen sind. Die Kinder durchleben ja auch in den ersten 4 Jahren schon und auch danach ganz unterschiedliche Phasen. Das, was ich beobachte, ist, mal ist der Vater angesagt bei meinen Kindern, mal bin ich total out und mal bin ich total angesagt, da ist der Vater total out. So, womit hängt das zusammen? Also kannst du dann, gehst du dagegen und sagst, nee, ich muss jetzt auch angesagt sein, oder geht dir da auch mit dem Fluss mit, wie es dann in dem Moment gerade ist?
Also das Gute ist ja, dass ich keinen Kinderratgeber geschrieben habe. Da wäre ich wahrscheinlich nicht kompetent genug, sondern eher der Karriere-Papa-Ratgeber so ein bisschen. Aber ich glaube, wir erzwingen das nicht. Du fühlst es ja selber, wenn da ein Ungleichgewicht da ist. Also ich habe immer das Gefühl, da habe ich so einen inneren Kompass einfach. Also das ist, wenn ich jetzt merke, dass die eine Woche lang gar nicht von mir ins Bett gebracht werden wollen, dann sage ich schon zu Laura, komm, geh mal morgen mal wieder spazieren oder so. Also dass ich auch so und sage, so, manchmal müssen die auch merken, dass ich genauso gut kann. Weil sonst kann ja, Laura hat ja auch vielleicht den inneren Druck, dann nie weg zu können. Weil du machst ja dann als Mutter wahrscheinlich, ich mache es mir zumindest als Vater, und ich glaube, Mütter geht das genauso, Vorwürfe so, ja, die wollen ja nur zu mir, und dann, wenn ich jetzt 3 Tage weg bin, dann heulen die jeden Tag. Und
ist bei uns auch nicht so. Also, ne, ja klar, die heulen bei mir und die heulen auch bei meinem Ex-Mann, also bei das, gleichermaßen.
Ich glaube, wenn man das mal festgestellt hat, dass sie es beide gleichermaßen tun, und manchmal spielen die einen ja auch aus. Am nächsten Tag, ja, Mama, dann schreien die auf einmal nach Papa. Nur, die wollen einfach nicht ins Bett.
Ja. Und wir machen ein dickes Ding draus.
Ich
habe es nicht gut genug gemacht.
Ja.
Oh, ja, Wahnsinn. Was würdest du denn sagen, was die Kinder von explizit von dir bekommen? Also weil es ja eigentlich schade ist, wenn du das Gefühl hast, du möchtest es genauso gut machen wie die Mutter, weil es sind ja zwei verschiedene Personen und die Kinder kriegen eben bei dem Vater was, was sie dann nachher eben auch wirklich einem spiegeln und sagen, bei dir gab es das, aber das gab es leider nicht. Und bei dem anderen gab es dafür das und das, aber das eben nicht. Also was würdest du jetzt schon nach den 4 oder fast 5 Jahren sagen, was kriegen sie bei dir?
Ich meine, genauso gut heißt ja nicht genau gleich.
Nee.
Also das heißt ja, ich bin ja ganz anderer Teil. Ein Vater vermittelt ja oder ist ja ganz anders, glaube ich, mit den Kindern manchmal wie mit der Mütter. Ja. Also bei mir kriegen sie auf jeden Fall mehr Action. Also ich bin eher der Toben-Papa, der dann auf dem Sofa mit denen rumhüpft und mit denen Ninja-Parkour im Wohnzimmer aufbaut und dann mit denen da rumhüpft. Mhm. Ich glaube, das vermittle ich, dass es auch da beim Spielen keine Grenzen gibt. Also dass man sich auch selber zum Affen macht. Wir verkleiden uns oder wenn da zum Beispiel manchmal der ein oder andere, ich will jetzt keine Namen nennen, wir hören das ja vielleicht in 10 Jahren irgendwann mit dem Feuerwehrkostüm zum Bäcker will, dann geht er halt mit dem Feuerwehrkostüm zum Bäcker. Und ich glaube, da kriegen die einfach, was ich mal interessant fand, dass Scham zum Beispiel kein angeborenes Gefühl ist. Mhm. Und das wollte ich denen halt ersparen. Die sollen sich einfach nicht schämen, wenn sie denken. Also wenn ich mich nicht schäme, dass die mit dem Feuerwehrkostüm oder Indianer oder Tiger war letztes Mal auch zum Bäcker. Ist auf jeden Fall lustig auf der Straße.
Also muss gestehen, ich würde es vorher unterschreiben, ich lasse meine Kinder auch im Pyjama in die Schule gehen, wenn sie das gerne möchten.
Ja, das machen sie ja nur einmal.
Die Diskussion im Winter mit den Schuhen irgendwann ab Dezember, müssen sie dann doch mal Schuhe anziehen.
Ja.
Obwohl es auch mein Konzept ist und nicht deren. Und deine Frau? Was kriegen die Kinder da?
Ja, das müsste sie fragen, da müsste sie einladen.
Was glaubst du?
Nachher?
Liebe, genauso viel Liebe wie von mir, glaube ich, aber von ihr auch ganz, ganz, ganz Liebe. Ganz viel Liebe, weil sie so eine warmherzige Person ist und sich, glaube ich, ganz lang zum Beispiel auch im Lego-Spielen mit denen verlieren kann. Das kann ich irgendwie nicht so. Ich kann super lange Bücher lesen, aber im Lego-Spielen bin ich manchmal irgendwie, glaube ich, dass mein früheres Hyperaktivitätssyndrom in der Kindheit wahrscheinlich kommt dabei raus, dass ich nicht der ausdauernde Lego-Spieler bin. Aber hauptsächlich Liebe, ich glaube, die bekommen sie von uns beiden und auf welche Art und Weise auch immer.
Die Unterschiedlichkeit macht es ja auch aus. Finde ich, ne? Dass die bei dem einen das bekommen, bei dem anderen das.
Und vor allem bedingungslos. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du halt nicht niemals irgendwie so oder so sein musst, dass du geliebt wirst, sondern dass du immer weißt, du wirst immer geliebt, egal wie du bist.
Mhm. Ja, also an der Stelle bist du, glaube ich, echt motiviert, dieses Druckfreie, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, auch weiterzugeben.
Ja, vor allem, warum sollte ich jetzt drauf pochen, dass jemand zum Beispiel auch Abitur macht oder das macht oder jenes macht? Ich habe ja auch mit 25 selber erkannt, dass ich was anderes will und hat es trotzdem super geklappt. Also hat der fehlende Druck dann geschadet? Oder nochmal durchfallen oder nicht auf die allerperfekteste Schule? Ich habe jetzt am Ende in St. Gallen ein MBA gemacht. Also so schlecht kannst du, ich will damit nur sagen, was hilft der ganze Druck vorher? Mhm. Du weißt, vielleicht geht's voll nach hinten los, wenn du die Kinder zu viel Druck machst, dass sie das können müssen, die Noten schreiben. Mhm. Und ich glaube, da glaube ich, kann ich ziemlich gut loslassen, weil ich weiß, wenn du intrinsisch motiviert bist, irgendwas zu tun, dann funktioniert's. Mit Druck von außen, ich hoffe natürlich, dass sie die Schule irgendwie dann auch schaffen. Und einigermaßen dann auch vielleicht da in das System passen, das wir haben, um später vielleicht selber rauszufinden, was sie dann wirklich wollen und machen oder sich wünschen für ihr Leben. Und das ist auch der Grund, warum ich die letzten 100 Seiten vom Buch dann fertig geschrieben habe, weil es so ein bisschen eine Erinnerung ist und ein bisschen was ich meinen Kindern einfach auch mitgeben will.
Also da vielleicht schreibst du doch noch einen Elternratgeber. Für die Mütter, die sich morgens in Cafés treffen, und mit den Lateinbüchern ihrer Kinder.
Ich habe ein Kapitel über Perfektion, das fand ich voll lustig.
Also
das
zum Thema Druck, Perfektion und so weiter, was geben wir da so mit? Mhm.
Du kannst Knabbereulen.
Ich will auch welche.
Der Chef, genau. So, mal, ich glaube.
Da in der obersten Schublade sind die Knabbereulen.
Stichwort Knabbereulen.
Nee, in der da drunter. In der Naschi-Schublade.
Was gibt's da noch?
Noch die obere ausziehen. Da liegen die Knabbereulen. Guck mal, da liegen die Knabbereulen.
So, die Herren gehen an die Bar. Wir fangen mal an zu räuchern.
Das war eine ganz miese Nummer. Die Schokokekse in die Hand gegeben, weil Roman ganz genau weiß, ich springe jetzt nicht auf und rase hinterher. Ich rufe dich dann an in 2 Stunden mit dem Zuckerschock, dass ich ihn nicht ins Bett kriege. Er ist wach bis 0 Uhr.
Das ist so schön, wenn man woanders ist, ja.
Oder sagen, die Flasche Rotwein, die ich mir nachher reinschütten muss, die geht auf dich dann.
Ja, sehr gut. So, lieber Roman, liegt noch was oben. Ich habe schon mal angefangen zu zündeln.
Ja. Ist das Buch noch was für Väter oder ist es auch was für Mütter?
Da wage ich mich jetzt bestimmt auf glattes Eis, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wahrscheinlich, lesen es wahrscheinlich genauso viele Mütter wie Väter, weil sie neugierig sind. Also bei unserem Podcast, wir haben einen Working Dad Podcast und wir können ja gucken, wer den so hört. Mhm. Und wir haben, glaube ich, immer mal wieder ein paar Prozent mehr Hörerinnen als Hörer. Weil ich glaube, es ist einfach diese natürliche Neugier einfach. Also ich lese ja auch viele Bücher, die dann Mütter geschrieben haben, einfach um auch zu wissen oder einfach was zu lernen, weil ich glaube, als aktiver Vater hast du wenig Vorbilder, also musst du vielleicht auch was...
Die Folge über die Wechseljahre und so weiter, die ist absolut hörenswert für alle Männer.
Ja, überhaupt, also wenn wir die Hormonthemen haben, wenn wir die Sexthemen haben, da kommen die Männer aber ganz schnell an die Kopfhörer.
Ja.
Gut so, sehr schön. So.
Okay, also kleiner Shoutout fürs Buch, wo gibt's das zu kaufen? Das
überall.
Heißt Working Dad ist vom Campus Verlag und das heißt Amazon, Buchhandel, überall, wo es Bücher gibt.
Überall, ja, würde ich sagen.
Sehr schön. So. Wollen wir was befeuern, weil wir sind ja dazu übergegangen, nichts mehr wegräuchern zu wollen, weil wir auch mit dir jetzt so einen reichen Schatz gehört haben. Die ganze Küche ist voll. Jetzt kommt nochmal die Knabbereule.
Nee, kriegt die Kekse nicht auf. Siehst du? Sag doch.
So, pass auf. Jetzt kommt erstmal die ganze Rolle. Yay!
Der Blick war, wir sind beste Freunde.
Genau. BFFs forever. Okay. Ja, finde ich auch gut. Also wir befeuern mal die Fülle. Das gute und wichtige Essen.
Die Fülle und der, das auch, also das anders kann auch irgendwie ganz interessant und charmant sein. Irgendwie, ist einfach mal.
Ja, hoffentlich anders.
Ja.
Ich habe ganz viel gelernt. Heute auch. Und aber schon seit ich mich mit euren Themen da beschäftigt habe und bin total beglückt. Das kann ich auch sonst immer anderen sagen, die auch Kinder in der Pubertät haben, die dann immer denken, oh Gott, und wie soll das weitergehen und so weiter. Mit unseren Kindern in den 20ern habe ich so viel Optimismus, weil die so großartige Dinge tun und so tolle Einstellungen haben zum Leben, was ja echt ein bisschen pikant jetzt ist. Und auch dein Buch und euer Podcast Working Dad macht mich ganz, ganz glücklich. Für das, was kommt und wohin eben auch unsere Kinder wachsen dürfen. Also deswegen vielen, vielen Dank, lieber Roman, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich bin bester Dinge.
Vielen Dank.
Vielen Dank, liebe Cisa. Vielen Dank, liebe Katinka.
Sehr gerne.